Sokrates wurde um das Jahr 469 vor Christus in Athen geboren, einer der bedeutendsten Städte der griechischen Antike. Seine Herkunft war bescheiden und verwurzelt im Handwerk und Alltagsleben der athenischen Gesellschaft. Sein Vater, Sophroniskos, war Steinmetz oder Bildhauer, ein Beruf, der in Athen sowohl praktische als auch kulturelle Bedeutung hatte, da er mit der Gestaltung öffentlicher Bauwerke und Statuen verbunden war. Von ihm dürfte Sokrates früh Einblick in handwerkliche Disziplin und Präzision erhalten haben. Seine Mutter, Phainarete, war als Hebamme tätig. Ein Beruf, der nicht nur medizinische, sondern auch soziale und emotionale Verantwortung mit sich brachte. Insbesondere in einer Gesellschaft, in der Geburt und Familie zentrale Rollen spielten. Die soziale Stellung seiner Familie war weder hoch noch niedrig. Man kann sie als bürgerlich oder handwerklich geprägt beschreiben. Diese Herkunft prägte Sokrates Sichtweise und seinen Lebensstil. Er war kein Angehöriger der aristokratischen Elite, sondern ein Mann, der aus dem einfachen Volk stammte und dessen Denken und Fragen sich an den realen Lebensumständen orientierten. Auch seine spätere Philosophie, die stark vom Alltagsleben, von praktischen Fragen der Moral und des menschlichen Verhaltens beeinflusst war, lässt sich in Teilen auf diese bodenständige Herkunft zurückführen. Die Tatsache, dass beide Eltern in sozialen Berufen tätig waren, der eine mit Materie, die andere mit Leben, spiegelt sich symbolisch in Sokrates Denken wider. In seiner Fähigkeit, Menschen zu formen und geistig zu angebären, wie er es später selbst im Rahmen seiner philosophischen Methode beschrieb. Seine Herkunft war also kein Zufall, sondern ein entscheidender Teil seiner Identität und seines philosophischen Selbstverständnisses. Frühe Bildung. In seiner Jugend erhielt Sokrates eine klassische Bildung, wie sie für junge athenische Bürger seiner Zeit üblich war. Diese umfasste die drei zentralen Bereiche der antiken Erziehung: Literatur, Musik und Gymnastik. In der Literatur wurde er mit den großen epischen Dichtungen Homers, insbesondere der Ilias und der Odyssee, vertraut gemacht. Diese Werke waren nicht nur literarischer Stoff, sondern galten als moralische und kulturelle Leitbilder. Die Tugenden wie Tapferkeit, Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung vermittelten. Auch das Studium der Werke anderer Dichter und der grundlegenden Formen der Rhetorik dürfte Bestandteil seiner frühen Bildung gewesen sein. Die musikalische Ausbildung war weit mehr als das Erlernen eines Instruments oder Gesangs. Musik wurde in Athen als Mittel zur seelischen Bildung verstanden. Sie sollte Harmonie in den Charakter bringen und das ästhetische Empfinden fördern. Diese Verbindung von Klang, Ordnung und innerer Ausgeglichenheit passte gut zu Sokrates späterem Interesse an ethischer Selbstformung und innerer Stimmigkeit. Der dritte Bereich, die Gymnastik, diente der körperlichen Ertüchtigung. Körperliche Fitness war für die Athener Jugend nicht nur ein Ideal, sondern auch Voraussetzung für den Militärdienst und wurde eng mit Tugenden wie Disziplin, Mut und Selbstkontrolle verknüpft. Sokrates war bekannt für seine Ausdauer und Genügsamkeit, die er sich vermutlich schon in seiner Jugend durch das sportliche Training aneignete. Diese frühe Ausbildung formte die Grundlage für seine spätere geistige Entwicklung. Obwohl er sich später von bestimmten Formen der traditionellen Bildung abwandte, etwa von der rein rhetorischen Kunst der Sophisten, blieb die Struktur seiner Jugendbildung ein Fundament, auf dem er sein eigenes Denken aufbauen konnte. Seine tiefe Vertrautheit mit der Literatur und seine körperliche Disziplin begleiteten ihn durch sein gesamtes Leben. Beruflicher Werdegang. Zu Beginn seines Erwachsenenlebens ging Sokrates dem Handwerk seines Vaters nach und arbeitete als Steinmetz. Diese Tätigkeit war für die damalige Zeit ein ehrbarer Beruf, besonders in einer Stadt wie Athen, die im 5. Jahrhundert vor Christus eine Blütezeit der Baukunst und Skulptur erlebte. Als Steinmetz war Sokrates Teil jener gesellschaftlichen Schicht, die durch Handarbeit und praktisches Können zum sichtbaren Aufbau der Polis beitrug. Es ist überliefert, wenn auch nicht sicher belegt, dass er an der Herstellung von Statuen oder architektonischen Elementen mitgewirkt haben könnte, wobei späteren Quellen zufolge sogar eine Gruppe von Statuen der drei Grazien von ihm stammen soll. Ob diese Zuschreibung historisch korrekt ist, bleibt jedoch umstritten. Wichtiger als die konkreten Werke ist jedoch die Tatsache, dass Sokrates in einem Beruf begann, der mit Präzision, Geduld und handwerklichem Geschick verbunden war. Dies steht in einem interessanten Kontrast zu seiner späteren Lebensweise, in der er materielle Dinge geringschätzte und einen fast asketischen Lebensstil pflegte. Möglicherweise legte diese frühe Tätigkeit aber einen Grundstein für seine spätere geistige Haltung. Die Bereitschaft, an etwas Form zu geben, allerdings nicht mehr aus Stein, sondern im übertragenen Sinne an den Gedanken und Haltungen seiner Mitmenschen. Im Laufe der Zeit gab Sokrates den Steinmetzberuf auf, um sich ganz der Philosophie und der dialogischen Auseinandersetzung mit ethischen Fragen zu widmen. Dass er zunächst einen handwerklichen Weg einschlug, macht deutlich, dass seine philosophische Karriere nicht aus einer privilegierten Position heraus begann. Vielmehr entwickelte sich sein Denken aus einem Alltag heraus, der von körperlicher Arbeit, Verantwortung und einfachen Lebensbedingungen geprägt war. Dies verlieh seiner späteren Philosophie eine Bodenständigkeit, die ihn von vielen anderen Denkern seiner Zeit unterschied. Militärdienst. Sokrates diente als Hoplit, also schwer bewaffneter Fußsoldat, im Peloponnesischen Krieg, einem jahrzehntelangen Konflikt zwischen Athen und Sparta sowie deren jeweiligen Verbündeten. Diese Rolle war für einen athenischen Bürger nicht ungewöhnlich, doch das Verhalten Sokrates auf dem Schlachtfeld wurde von seinen Zeitgenossen und späteren Biografen als besonders bemerkenswert beschrieben. In mehreren wichtigen Schlachten, namentlich in Potidaia, Delion und Amphipolis, nahm er aktiv teil und zeigte dort außergewöhnliche Tapferkeit, Standhaftigkeit und Selbstbeherrschung. In der Schlacht von Potidaia, die um 432 vor Christus stattfand, soll Sokrates dem jungen Alkibiades das Leben gerettet haben, indem er ihn unter Lebensgefahr aus dem Kampfgetümmel trug. Diese Tat wurde später oft hervorgehoben und unterstrich nicht nur seine physische Ausdauer, sondern auch seine Loyalität und Bescheidenheit. Bei der Schlacht von Delion im Jahr 424 vor Christus zog sich das athenische Heer zurück, nachdem es besiegt worden war. Sokrates wurde dort als einer der wenigen erwähnt, die in geordneter Weise den Rückzug deckten. Auch in Amphipolis, wo Athen ebenfalls eine Niederlage erlitt, war Sokrates präsent, wobei die Details seiner Rolle dort weniger überliefert sind. Diese militärischen Erfahrungen zeigen, dass Sokrates nicht nur ein Denker, sondern auch ein Mann des Handelns war. Seine Tapferkeit galt nicht als impulsive Kühnheit, sondern wurde als Ausdruck innerer Haltung und Selbstdisziplin gewertet, Tugenden, die später auch in seiner Philosophie eine zentrale Rolle spielten. Er bewies im Krieg dieselbe Festigkeit, die er auch in der Auseinandersetzung mit geistigen Fragen zeigte. Für seine Schüler, besonders Platon, war dies ein Beweis dafür, dass Sokrates nicht nur lehrte, wie man tugendhaft lebt, sondern Tugend auch unter extremen Bedingungen selbst vorlebte. Philosophische Ausrichtung. Sokrates vollzog in seiner philosophischen Ausrichtung einen radikalen Bruch mit der vorangegangenen Denktradition der Naturphilosophen, die vor allem die Entstehung und Beschaffenheit der Welt, der Elemente und der kosmischen Ordnung zu erklären suchten. Namen wie Thales, Anaximander oder Heraklit standen für ein Denken, das sich mit physikalischen Prinzipien und der Struktur des Universums befasste. Sokrates hingegen sah darin keine ausreichende Antwort auf die drängenden Fragen des menschlichen Lebens. Für ihn lag die eigentliche Bedeutung der Philosophie nicht in der Erklärung der Natur, sondern in der Untersuchung des Menschen und seines Handelns. Er wandte sich daher konsequent den ethischen, gesellschaftlichen und psychologischen Aspekten des Daseins zu. Was ist Gerechtigkeit? Was bedeutet Tugend? Wie soll ein Mensch leben, um gut zu handeln? Diese Fragen standen im Zentrum seiner Überlegungen. Anstelle spekulativer Theorien über die Elemente oder den Kosmos stellte Sokrates das persönliche Verhalten, das richtige Handeln im Alltag und die moralische Selbsterkenntnis in den Vordergrund. Dabei betrachtete er den Menschen als ein vernunftbegabtes Wesen, das durch kritisches Nachdenken und ehrliche Selbsterforschung zur Wahrheit finden könne. Er glaubte, dass ethisches Wissen nicht angeboren sei, sondern durch Dialog, Prüfung und Einsicht erworben werden müsse. Diese Hinwendung zur praktischen Philosophie, zur Erforschung des sittlich Guten im Menschen, war nicht nur ein methodischer Wandel, sondern auch ein kultureller und geistiger Neubeginn. Sokrates war damit ein Pionier der Moralphilosophie. Seine Arbeit legte die Grundlage für spätere ethische Systeme und beeinflusste die Entwicklung der westlichen Philosophie grundlegend. Sokratische Methode. Die sokratische Methode, auch bekannt als Meutik, was so viel wie Hebammenkunst bedeutet, war ein zentraler Bestandteil von Sokrates philosophischem Vorgehen. Der Begriff verweist direkt auf den Beruf seiner Mutter, die als Hebamme tätig war und wird von Sokrates selbst als Metapher verwendet. So wie eine Hebamme bei der Geburt eines Kindes hilft, ohne selbst Leben zu spenden, so hilft der Philosoph anderen dabei, verborgenes Wissen in sich selbst zur Welt zu bringen. Sokrates verstand sich nicht als Lehrer, der fertige Antworten vermittelt, sondern als Begleiter in einem geistigen Geburtsprozess, bei dem der Gesprächspartner durch eigenes Denken zur Wahrheit findet. Im Kern besteht die sokratische Methode aus einem dialogischen Frage-Antwort-Spiel, in dem Sokrates gezielt Begriffe hinterfragt, die sein Gegenüber als selbstverständlich voraussetzt. Durch geschicktes Fragen bringt er Widersprüche, Unklarheiten oder falsche Annahmen ans Licht. Der Prozess beginnt oft mit einer scheinbar harmlosen Frage, etwa »Was ist Tapferkeit?« und führt über eine Reihe von präzisen, oft hartnäckigen Gegenfragen zu einer kritischen Selbstprüfung beim Befragten. Ziel ist es, nicht bloß rhetorische Fähigkeiten zu üben oder Gegner zu entlarven, sondern zur Klärung moralischer Begriffe und zur Erkenntnis eigener Unwissenheit zu gelangen. Diese Methode war nicht nur ein philosophisches Werkzeug, sondern auch ein ethischer Akt. Wer sich auf den sokratischen Dialog einließ, musste bereit sein, sich selbst in Frage zu stellen und die eigenen Überzeugungen auf den Prüfstand zu bringen. In einer Gesellschaft, in der öffentliches Auftreten, Ehre und Meinungsstärke hochgeschätzt wurden, konnte dieses Vorgehen provozierend wirken. Für Sokrates jedoch war es ein Weg zur geistigen Freiheit und zur Wahrheit, nicht durch Belehrung, sondern durch gemeinsames Denken. Seine Mäeutik war damit nicht nur ein Gesprächsstil, sondern ein Ausdruck seiner gesamten philosophischen Haltung. Zentrale Themen. Im Zentrum der sokratischen Philosophie standen ethische Fragen, insbesondere jene nach Tugend, Gerechtigkeit und dem richtigen Handeln. Für Sokrates waren diese Themen nicht abstrakte Begriffe, sondern lebendige Herausforderungen des Alltags, denen sich jeder Mensch stellen sollte. Sein ganzes Denken war darauf ausgerichtet, herauszufinden, wie ein Mensch gut und sinnvoll leben kann. Dabei war Tugend, auf Griechisch Arete, für ihn kein äußerliches Verhalten oder eine gesellschaftliche Rolle, sondern die innere Exzellenz der Seele, ein Zustand geistiger und moralischer Klarheit. Sokrates war überzeugt, dass Tugend Wissen sei. Wer wisse, was gut und gerecht ist, werde auch entsprechend handeln. Aus dieser Überzeugung folgte seine radikale These: Niemand tut absichtlich Unrecht. Wenn ein Mensch schlecht handelt, dann nur aus Unwissenheit über das Gute. Diese Sichtweise unterschied ihn grundlegend von anderen ethischen Positionen seiner Zeit, die moralisches Verhalten eher als Frage der Gewohnheit, der Erziehung oder des sozialen Status betrachteten. Gerechtigkeit war für Sokrates ein innerer Zustand der Ordnung und Ausgewogenheit, sowohl im Einzelnen als auch im Staat. Er interessierte sich nicht nur für juristische Definitionen oder politische Systeme, sondern wollte verstehen, was es für einen Menschen bedeutet, gerecht zu sein, unabhängig von Gesetzen oder Machtverhältnissen. Dabei vertrat er die Ansicht, dass ein gerechtes Leben wertvoller sei als Reichtum, Ruhm oder sogar das eigene Überleben. Sein Ziel war, die Menschen zur Selbstprüfung zu bewegen, damit sie erkennen, was ein gutes Leben wirklich ausmacht. Dies geschah nicht durch Predigt, sondern durch Dialog, durch gemeinsames Nachdenken und das Aufdecken innerer Widersprüche. Sokrates forderte seine Mitbürger dazu auf, nicht bloß zu leben, sondern gut zu leben, ein Grundgedanke, der bis heute als Herzstück der Philosophie gilt. Bekanntester Ausspruch, der berühmte Ausspruch »Ich weiß, dass ich nichts weiß« bringt in knapper Form die grundlegende Haltung Sokrates zur Erkenntnis und zum menschlichen Wissen zum Ausdruck. Auch wenn dieser Satz in genau dieser Form nicht wörtlich überliefert ist, spiegelt er sehr präzise den Geist dessen wider, was Sokrates in den platonischen Dialogen vertritt. Die Einsicht in die eigene Unwissenheit als Voraussetzung für echtes Denken. Sokrates sah sich nicht als jemand, der über ein besonderes geheimes Wissen verfügte, sondern als jemand, der gerade durch das Eingeständnis seines Nichtwissens tiefer blicken konnte als jene, die sich ihrer Überzeugungen allzu sicher waren. In vielen Gesprächen mit Politikern, Dichtern oder Handwerkern zeigte sich, dass diese zwar glaubten, vieles zu wissen, bei genauerem Nachfragen jedoch oft in Widersprüche gerieten oder ihre Begriffe nicht klar definieren konnten. Sokrates betrachtete seine eigene Haltung der Unwissenheit nicht als Schwäche, sondern als eine Form von Weisheit, eben weil er sich bewusst war, wie begrenzt menschliches Wissen ist. Diese Einsicht steht im Zentrum seines philosophischen Weges. Nur wer weiß, dass er nichts weiß, ist offen für wahre Erkenntnis. Arroganz, Selbstgewissheit oder dogmatischer Glaube an festgefügte Meinungen blockieren nach seiner Auffassung den Zugang zur Wahrheit. Die sokratische Haltung ist daher immer auch eine Haltung des Fragens, des Zweifelns und des ständigen Suchens. Sie richtet sich gegen jede Form von geistiger Bequemlichkeit und fordert den Einzelnen dazu auf, sich selbst kritisch zu hinterfragen. Der Satz ist damit mehr als ein Ausdruck von Bescheidenheit. Er ist ein Grundprinzip der Philosophie, ein Aufruf zur intellektuellen Redlichkeit und ein Symbol für die Offenheit gegenüber dem, was jenseits der eigenen Überzeugungen liegt. Bis heute gilt diese Haltung als eine der edelsten Tugenden des philosophischen Denkens, Lehrweise. Sokrates unterschied sich in seiner Lehrweise grundlegend von späteren Philosophen, die Akademien oder Schulen gründeten, um ihre Lehre systematisch zu vermitteln. Er selbst hinterließ keine schriftlichen Werke, verfasste keine Lehrbücher und hielt auch keine Vorträge im klassischen Sinn. Stattdessen bewegte er sich durch die Straßen und Plätze Athens, auf dem Marktplatz, der Agora, in Werkstätten, bei Festen oder im Gymnasion und sprach dort Menschen aus allen Gesellschaftsschichten an, Junge und Alte, Arme und Reiche, Handwerker und Politiker. Diese dialogische und offene Form der Lehre hatte einen tiefen Sinn. Sokrates glaubte nicht an die Vermittlung von Wissen durch bloße Belehrung, sondern an das gemeinsame Suchen nach Wahrheit durch lebendige Gespräche. Er stellte Fragen, die zunächst einfach erschienen, sich jedoch bald als tiefgründig und herausfordernd erwiesen. Durch seine gezielte Gesprächsführung brachte er seine Gesprächspartner dazu, ihre eigenen Annahmen zu hinterfragen und bisher unhinterfragte Überzeugungen aufzugeben. Diese Methode führte oft zu Irritation oder Verlegenheit bei seinen Gesprächspartnern, denn Sokrates war nicht darauf aus, sein Gegenüber zu belehren oder zu besiegen, sondern wollte zur Einsicht führen. Dabei nahm er in Kauf, sich unbeliebt zu machen, denn sein Ziel war nicht Zustimmung, sondern Selbsterkenntnis. Sein Auftreten war bewusst schlicht, barfuß, mit einfachem Gewand, ohne Machtstreben oder materiellen Ehrgeiz. Er selbst bezeichnete sich gelegentlich als Bremse der Stadt Athen, eine, die die Gesellschaft wachrütteln und vor Selbstzufriedenheit bewahren solle. Diese öffentliche, spontane Form des Philosophierens machte seine Lehre unmittelbar erfahrbar und zeigte, dass Philosophie keine abgehobene Theorie sein muss, sondern mitten im Alltag stattfinden kann. Seine Gespräche waren nicht nur intellektuelle Übungen, sondern Ausdruck einer Lebensform, in der Denken, Reden und Handeln eine Einheit bildeten. Kritik an Autoritäten. Sokrates war bekannt für seine schonungslose Kritik an den herrschenden Verhältnissen in Athen, sowohl an den politischen Führern als auch an den gesellschaftlichen Normen seiner Zeit. Diese Kritik war kein plakativer Widerstand oder bloße Provokation, sondern Ausdruck seiner tiefen Überzeugung, dass ein gutes Leben nur durch ständige Prüfung und Hinterfragung gelingen könne. Er machte keinen Unterschied zwischen berühmten Staatsmännern und gewöhnlichen Bürgern, sondern stellte allen dieselben unbequemen Fragen. Was bedeutet Gerechtigkeit? Was ist ein tugendhafter Mensch? Wer ist wirklich weise? Vor allem gegenüber der athenischen Demokratie zeigte er sich skeptisch, nicht weil er die Idee politischer Mitbestimmung grundsätzlich ablehnte, sondern weil er der Meinung war, dass politische Macht ohne ethische Bildung und Selbsterkenntnis gefährlich sei. Die Vorstellung, dass jeder Bürger, unabhängig von seiner geistigen Reife, politische Entscheidungen treffen könne, erschien ihm problematisch. Statt auf rhetorisches Geschick oder Mehrheitsmeinungen zu vertrauen, forderte Sokrates, dass Entscheidungen auf Weisheit und Wahrheit basieren sollten. Diese Haltung brachte ihn in Gegensatz zu vielen einflussreichen Persönlichkeiten, die seine Fragen als anmaßend oder subversiv empfanden. Auch die Sophisten, die gegen Bezahlung Rhetorik und angebliche Weisheit unterrichteten, kritisierte er scharf. Er warf ihnen vor, bloßes Meinungswissen und Überredungskunst anstelle echter Einsicht zu vermitteln und so den öffentlichen Diskurs zu korrumpieren. Seine Dialoge führten oft dazu, dass vermeintlich Wissende ihre eigene Unwissenheit erkannten. Ein Prozess, der nicht selten als Bloßstellung empfunden wurde. All das trug dazu bei, dass sich über die Jahre eine breite Gegnerschaft gegen ihn bildete. Er wurde von vielen als Störenfried angesehen, als jemand, der die Jugend verdirbt und die traditionellen Werte untergräbt. In einem politischen Klima, das zunehmend durch Unsicherheit, Kriege und Machtkämpfe geprägt war, wirkte sein beharrliches Fragen wie ein Angriff auf die Grundlagen der Gemeinschaft. Diese wachsende Ablehnung mündete schließlich in seiner Anklage und Verurteilung, Ein Schicksal, das er mit ruhiger Konsequenz annahm, ohne seine Überzeugungen zu widerrufen. Anklage und Prozess. Im Jahr 399 vor Christus wurde Sokrates in Athen formell angeklagt. Ein Ereignis, das nicht nur für sein persönliches Leben, sondern auch für die Geschichte der Philosophie von tiefgreifender Bedeutung ist. Die Anklage lautete auf zwei Hauptpunkte. Er habe die Götter, an die die Stadt glaubt, missachtet, und er habe die Jugend durch seine Lehren verdorben. Diese Vorwürfe spiegeln weniger konkrete Vergehen als vielmehr das Unbehagen wider, das viele Zeitgenossen gegenüber seiner Person und seiner Wirkung auf die Gesellschaft empfanden. Die eigentliche Anklage wurde von drei Bürgern eingebracht, Anitos, Melitos und Lykon, aber sie stand auf einem breiteren gesellschaftlichen Fundament. Sokrates war durch seine provokativen Fragen, seine Ablehnung von Konventionen und seine schonungslose Kritik an den Autoritäten zu einer polarisierenden Figur geworden. Besonders Anitos, ein prominenter Politiker und Vertreter der Demokratie, soll sich durch die Nähe Sokrates zu ehemaligen Feinden der Demokratie wie Alcibiades oder Kritias bedroht gefühlt haben. Diese historischen Verbindungen, obwohl indirekt, verstärkten den Eindruck, Sokrates sei politisch gefährlich. Der Prozess gegen ihn fand vor einem Geschworenengericht statt, das aus 501 Bürgern bestand. Wie es im athenischen Recht üblich war, verteidigte sich Sokrates selbst mit einer Rede, die später in Platons Dialog Apologie literarisch überliefert wurde. Anstatt sich unterwürfig zu zeigen oder auf Mitleid zu setzen, sprach er offen und unbeirrbar über seine Lebensweise, seine Philosophie und seine Rolle als kritisches Gewissen der Stadt. Er verglich sich mit einer Bremse, die das edle, aber träge Pferd Athen wachhalten müsse. Diese selbstbewusste Haltung machte Eindruck, war aber möglicherweise nicht hilfreich für seinen Prozessausgang. Obwohl seine Verteidigung viele überzeugte, wurde Sokrates knapp schuldig gesprochen. Seine Weigerung, sich im zweiten Teil des Prozesses durch Bußgelder oder Exil freizukaufen, sondern stattdessen als Belohnung für sein Wirken kostenlose Verpflegung im Prytaneion vorzuschlagen, verstärkte den Eindruck von Unbelehrbarkeit. Der Prozess war damit weit mehr als ein juristisches Verfahren. Er war ein symbolischer Akt, in dem eine Stadtgesellschaft über den Wert und die Gefahr freien Denkens urteilte. Die Verurteilung von Sokrates war Ausdruck der Spannungen zwischen Demokratie, Tradition und intellektueller Freiheit. Verurteilung. Nachdem Sokrates für schuldig befunden wurde, stand er vor der Entscheidung, wie er mit dem Urteil umgehen würde. Die Athener Gerichtstradition sah vor, dass nach einem Schuldspruch der Angeklagte in einem zweiten Teil des Verfahrens ein Strafmaß vorschlagen konnte. Sokrates nutzte diese Gelegenheit, um auf eine Weise zu reagieren, die für viele seiner Mitbürger provokant und unverständlich war. Anstatt um Gnade zu bitten oder eine Strafe wie Geldbußen zu akzeptieren, schlug Sokrates vor, dass er für sein philosophisches Wirken im Prytaneion, dem öffentlichen Gebäude der Stadt, kostenfrei verpflegt werden sollte. Eine Ehre, die üblicherweise hochverdienten Bürgern zugedacht war. Dieser Vorschlag sollte verdeutlichen, dass er sich als ein Dienstleister für die Stadt betrachtete, der durch seine philosophischen Fragen und Diskussionen das Gemeinwohl förderte. Die Idee, Sokrates als einen Staatsfeind oder gefährlichen Element zu betrachten, lehnte er ab. Er nahm an, dass er der Stadt Athen einen wertvollen Dienst erbrachte, indem er die Menschen zu kritischem Denken und zur Suche nach Wahrheit anregte. Da das Gericht jedoch nicht auf diese Haltung reagierte, wurde ihm die Möglichkeit gegeben, eine andere Strafe vorzuschlagen. anstatt sich für das Exil oder eine Geldstrafe zu entscheiden, was ihm eine Möglichkeit gegeben hätte, dem Todesurteil zu entkommen, erklärte Sokrates, dass er es vorziehe, das Urteil zu akzeptieren, als die Gesetze Athens zu missachten. Er stellte klar, dass er keine Angst vor dem Tod habe, sondern dass er die Gesetze, die die Grundlage der Gesellschaft bildeten, respektiere. Auch wenn er das Urteil als ungerecht empfand, wollte er nicht gegen die Prinzipien und Institutionen Athens aufbegehren. Für Sokrates war die Entscheidung, ins Exil zu gehen, keine echte Option, weil dies einen Bruch mit seiner Philosophie bedeutet hätte. Er glaubte, dass seine Aufgabe als Philosoph darin bestand, den Menschen zu helfen, sich selbst zu erkennen, und das konnte er nur in Athen tun. Das Gericht entschied sich schließlich für die Todesstrafe, was für viele ein Zeichen der Schwäche der Demokratie war, die sich von der Herausforderung durch die Philosophie bedroht fühlte. Für Sokrates war es eine Entscheidung, die nicht nur über sein Leben, sondern auch über die Beziehung zwischen Philosophie und Gesellschaft nachdachte. Die Gesellschaft wollte einen Schlussstrich unter die Frage ziehen, wie weit kritisches Denken und die Hinterfragung von Autoritäten gehen dürften. Sokrates akzeptierte den Tod als notwendiges Übel und als den Preis für seine unerschütterliche Hingabe an die Wahrheit. Hinrichtung. Die Hinrichtung von Sokrates erfolgte durch das Trinken eines Schierlingsbechers, eines tödlichen Gifts, das in der Antike als Mittel zur Vollstreckung von Todesurteilen verwendet wurde. Der Prozess des Todes durch Schierling wird in Platons Dialog Phaidon detailliert beschrieben, in dem Sokrates letzte Stunden und sein Tod nach seiner Verurteilung zum Thema gemacht werden. Nach der Verurteilung begab sich Sokrates zunächst in Haft, wo er die letzten Tage in Gesellschaft seiner Freunde und Schüler verbrachte. In dieser Zeit führte er weiterhin philosophische Gespräche und zeigte sich, wie schon während seines Prozesses, ruhig und unerschütterlich. Im Phaidon wird beschrieben, dass Sokrates seinen Gefängnisaufenthalt mit der Haltung eines Mannes verbrachte, der sich nicht vor dem Tod fürchtet. Für ihn war der Tod keine Bestrafung, sondern eine natürliche Fortsetzung des Lebens, eine Übergangsstufe zu einer möglichen besseren Existenz im Jenseits, in der seine Seele von den Begrenzungen des irdischen Lebens befreit wäre. Der Zeitpunkt der Hinrichtung kam schließlich, und Sokrates wurde der Schierlingsbecher gereicht. Bevor er das Gift trank, richtete er noch einige letzte Worte an seine Freunde. In diesen letzten Momenten forderte er sie auf, nicht um ihn zu trauern, sondern sich an die Philosophie zu erinnern, die sie miteinander geteilt hatten. Sokrates sprach von seiner Überzeugung, dass die Seele unsterblich sei und der Tod daher keinen Grund zur Angst biete. Für ihn war das Sterben lediglich eine Trennung von Körper und Seele, eine Befreiung der Seele von den Begrenzungen des physischen Daseins. Als Sokrates das Gift trank, verschlechterte sich sein Zustand langsam. Zunächst verspürte er eine leichte Benommenheit und seine Beine begannen zu zittern. Als die Wirkung des Giftes zunehmend stärker wurde, brach er zusammen und starb schließlich. Der Dialog Phaidon endet mit der traurigen, aber zugleich erhabenen Darstellung seines Todes. Ein Tod, den Sokrates mit ruhiger Gelassenheit und Überzeugung hinnahm. Der Tod von Sokrates markiert nicht nur das Ende seines irdischen Lebens, sondern auch den Höhepunkt seiner Philosophie. Die radikale Ablehnung der Angst vor dem Tod und das Streben nach Wahrheit und Tugend über alles. Indem er den Tod als Teil des natürlichen Lebensprozesses akzeptierte, stellte Sokrates ein einzigartiges Beispiel für die philosophische Haltung des Glaubens an die unsterbliche Seele und die Bedeutung von Weisheit in allen Lebensphasen dar. Seine Hinrichtung und sein Tod wurden später zu einem der eindrucksvollsten und symbolträchtigsten Momente in der Geschichte der Philosophie, die die Werte der Wahrheit, Freiheit und des inneren Friedens verkörpern. Schüler. Sokrates hatte eine Reihe von Schülern, die durch seine Philosophie geprägt wurden und die nach seinem Tod maßgeblich zur Entwicklung der westlichen Philosophie beitrugen. Zu den bekanntesten und einflussreichsten seiner Schüler gehören Platon, Xenophon, Antisthenes und Aristippos, deren Werke und Ideen die Philosophie nachhaltig beeinflussten. Platon, der bekannteste und wichtigste Schüler Sokrates, war ein bedeutender Denker, dessen Werke in Dialogform einen großen Teil unseres Wissens über Sokrates überlieferten. Platon stellte Sokrates als Hauptfigur in vielen seiner Dialoge dar und nutzte ihn als Sprachrohr für seine eigenen philosophischen Ideen. Platon war stark von Sokrates ethischem Fokus und seiner Methode beeinflusst, entwickelte jedoch eigene Theorien, insbesondere in den Bereichen Metaphysik und Erkenntnistheorie. Er gründete die Akademie in Athen, eine der ersten höheren Bildungseinrichtungen im Westen, und prägte die Philosophie mit seiner Lehre von der Welt der Ideen, die die Grundlage für den Platonismus bildete. Xenophon, ein weiterer bedeutender Schüler, war ein Historiker und Philosoph, der ebenfalls einige Werke verfasste, die Sokrates Leben und Lehren schildern. Im Gegensatz zu Platon stellte Xenophon Sokrates weniger als einen tiefgründigen Metaphysiker dar und legte mehr Wert auf seine praktische Weisheit und seine Ansichten zur politischen und ethischen Lebensführung. Xenophons Werk »Erinnerungen an Sokrates« bietet eine wertvolle Quelle für das Verständnis von Sokrates' Persönlichkeit und seinen Gesprächen, wobei Xenophon eine etwas pragmatischere Sichtweise einnahm als Platon. Xenophon war auch als Militärführer und Schriftsteller bekannt, und seine Schriften trugen zur Verbreitung sokratischer Ideen in verschiedenen Bereichen bei. Antisthenes war ein weiterer wichtiger Schüler Sokrates, der die Lehren seines Meisters weiterführte und als Begründer des Kynismus gilt. Antisthenes betonte die Notwendigkeit, sich von materiellen Gütern und gesellschaftlichen Normen zu befreien, um ein tugendhaftes Leben zu führen. Er lehrte, dass wahres Glück nicht im Besitz von Reichtümern oder im gesellschaftlichen Status zu finden sei, sondern in der Selbstgenügsamkeit und der Befreiung von äußeren Einflüssen. Seine Philosophie hatte einen starken Einfluss auf spätere Denker wie Diogenes von Sinope, einen der bekanntesten Vertreter des Kynismus. Aristippos von Kyrene, ein weiterer Schüler Sokrates, ging einen etwas anderen Weg als seine Kollegen. Aristippos war der Gründer der Kyrenaiker-Schule und vertrat eine hedonistische Auffassung von Glück. Für Aristippos bestand das höchste Gut im unmittelbaren Genuss von sinnlichen Freuden und der Vermeidung von Schmerz. Obwohl er Sokrates Betonung auf das Streben nach Tugend übernahm, unterschied er sich stark in seiner Auffassung von der Art des guten Lebens, da er den Wert des Genusses und des persönlichen Wohlbefindens betonte. Diese Schüler Sokrates trugen dazu bei, die Philosophie des Meisters zu verbreiten und weiterzuentwickeln. Während Platon und Xenophon eher die ethischen und philosophischen Dimensionen von Sokrates Denken ausbauten, entwickelten Antisthenes und Aristippos die sokratische Tradition in andere Richtungen, wie den Kynismus und den Hedonismus. Gemeinsam prägten sie mit ihren unterschiedlichen Ansätzen die Entwicklung der antiken Philosophie und legten die Grundlage für zahlreiche philosophische Strömungen, die noch heute von Bedeutung sind. Keine eigenen Schriften. Sokrates hinterließ keine eigenen schriftlichen Werke, was seine Philosophie und sein Leben besonders schwierig zu rekonstruieren macht. Im Gegensatz zu vielen anderen Philosophen seiner Zeit, wie zum Beispiel Pythagoras oder Heraklit, die durch ihre Schriften bekannt wurden, zog es Sokrates vor, seine Ideen durch Gespräche und Dialoge zu verbreiten. Diese Entscheidung, keine Aufzeichnungen zu hinterlassen, war in vielerlei Hinsicht ein bewusster Schritt, da Sokrates der Überzeugung war, dass wahre Weisheit nicht in schriftlichen Werken, sondern in der praktischen Anwendung und in der ständigen philosophischen Auseinandersetzung mit anderen Menschen zu finden sei. Da Sokrates selbst keine Schriften hinterließ, basiert unser Wissen über ihn hauptsächlich auf den Berichten seiner Schüler, insbesondere Platon und Xenophon, aber auch auf den satirischen Darstellungen von Aristophanes. Die Dialoge von Platon, in denen Sokrates häufig als Hauptfigur auftritt, sind die wichtigste Quelle für die Philosophie und das Leben des Denkers. In vielen dieser Dialoge dient Sokrates als die Figur, die durch seine sokratische Methode, eine Art dialogisches Fragen und Hinterfragen, tiefgehende philosophische und ethische Diskussionen anstößt. Zwar ist in Platons Schriften oft die Grenze zwischen dem, was Sokrates sagte, und dem, was Platon selbst dachte, schwer zu ziehen, doch sind sie dennoch eine zentrale Quelle für unser Bild von Sokrates. Xenophon, ein weiterer wichtiger Schüler, verfasste ebenfalls Werke, in denen er Sokrates darstellte, wenn auch aus einer etwas anderen Perspektive. Xenophon fokussierte sich mehr auf die praktische Weisheit Sokrates und seine Ansichten zur ethischen Lebensführung, während Platon die metaphysischen und tiefgründigen Dimensionen seiner Philosophie betonte. Xenophons Erinnerungen an Sokrates bieten eine wertvolle, aber differierende Darstellung des Philosophen im Vergleich zu den Dialogen von Platon. Neben den Schriften dieser beiden Schüler gibt es auch die satirische Darstellung Sokrates durch Aristophanes, der in seiner Komödie »Die Wolken« Sokrates als einen exzentrischen und gefährlichen Sophisten darstellt, der die Jugend verdorben und die traditionellen Werte von Athen in Frage gestellt habe. Diese Darstellung ist jedoch humorvoll und übertrieben und bietet eine eher verzerrte Sicht auf den Philosophen. Die Tatsache, dass Sokrates selbst keine Aufzeichnungen hinterließ, führt dazu, dass wir sein Denken nur indirekt kennen, was auch Raum für Interpretationen und Missverständnisse lässt. Dennoch ist es diese mündliche Tradition und die Art und Weise, wie seine Schüler seine Lehren weitergaben, die Sokrates zu einer der einflussreichsten Figuren der westlichen Philosophie gemacht haben. Es war die lebendige und dynamische Art seiner Philosophie, die ständige Auseinandersetzung im Dialog, die den Kern seines Denkens ausmachte und auch ohne schriftliche Aufzeichnungen über die Jahrhunderte hinweg von Bedeutung blieb. Darstellung in der Literatur. In der antiken griechischen Literatur nahm Aristophanes, der bekannteste Komödiendichter seiner Zeit, Sokrates in seinem Stück »Die Wolken«, ca. 423 v. Chr., satirisch aufs Korn. Aristophanes Darstellung von Sokrates hatte einen großen Einfluss auf das öffentliche Bild des Philosophen, insbesondere zu seinen Lebzeiten und in den Jahren danach. In der Komödie wird Sokrates nicht als der tiefgründige Denker gezeigt, der er in den philosophischen Schriften seiner Schüler wurde, sondern als eine lächerliche und bizarre Figur, die die traditionelle griechische Gesellschaft und ihre Werte in Frage stellt. In »Die Wolken« tritt Sokrates als Anführer einer Schule der Sophisten auf, die von Aristophanes als eine Gruppe von korrupten Lehrern dargestellt wird, die sich mit fragwürdigen Argumentationsmethoden beschäftigen, um ihre Schüler in das Täuschen und Verdrehen der Wahrheit zu unterrichten. Sokrates wird in diesem Stück als ein exzentrischer Charakter gezeigt, der in einem Schwebesack herumschwebt und von den Wolken oder den himmlischen Göttern umgeben ist. Diese Darstellung stellt ihn als einen intellektuellen Elitencharakter dar, der völlig abgehoben von den alltäglichen Sorgen der athenischen Gesellschaft ist und nur in den abstrakten Welten der Philosophie lebt. In der Komödie wird Sokrates auch als jemand dargestellt, der dazu beiträgt, die Werte der athenischen Gesellschaft zu untergraben, insbesondere die Bedeutung von Tradition, Respekt vor den Göttern und moralischer Integrität. Aristophanes Darstellung zeichnet ihn als einen gefährlichen Lehrer, der die Jugend mit gefährlichen Ideen beeinflusst und sie dazu ermutigt, die etablierten Normen zu hinterfragen und zu missachten. Diese Darstellung war besonders provokant, da sie zur Zeit der athenischen Demokratie und nach dem verheerenden Verlust im Peloponnesischen Krieg stattfand, als der Rückgriff auf traditionelle Werte und Normen wieder stärker in den Vordergrund trat. Aristophanes Sokrates ist weit entfernt von der Figur, die in den Dialogen von Platon oder Xenophon zu finden ist. Statt eines nachdenklichen Philosophen, der sich mit Fragen der Tugend und des richtigen Lebens beschäftigt, wird Sokrates bei Aristophanes zu einem lustigen, fast schon grotesken Charakter, der in einem endlosen Strom von Wortspielen und logischen Spitzfindigkeiten gefangen ist. In diesem Licht wird Sokrates zum Ziel von Spott und Kritik. Ein Mann, der seine Zeit mit intellektuellem Hokuspokus vertreibt, ohne sich um die realen Probleme der Gesellschaft zu kümmern. Diese satirische Darstellung hatte einen bleibenden Einfluss auf das öffentliche Bild von Sokrates, insbesondere auf die Menschen, die mit den ernsthaften philosophischen Diskussionen weniger vertraut waren. Aristophanes »Die Wolken« trugen zu der Idee bei, dass Sokrates ein Subversiver sei, der die athenische Gesellschaft gefährde. Diese Sichtweise wurde später auch in der Anklage gegen Sokrates während seines Prozesses in Athen aufgenommen, als ihm vorgeworfen wurde, die Jugend zu verderben und die traditionellen Götter zu missachten, Punkte, die auch in Aristophanes Stück thematisiert werden. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Aristophanes Darstellung nicht der tatsächlichen Philosophie Sokrates entspricht, sondern vielmehr eine übertriebene und humorvolle Karikatur des Philosophen ist. Die Wolken sind nicht dazu gedacht, Sokrates Lehren ernsthaft zu erklären, sondern ihn als eine Zielscheibe für den politischen und kulturellen Spott seiner Zeit zu präsentieren. Dennoch trugen diese satirischen Werke dazu bei, das öffentliche Bild Sokrates zu formen und einige der späteren Missverständnisse und Missinterpretationen seiner Philosophie zu verstärken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Aristophanes Darstellung von Sokrates in Die Wolken einen wichtigen, wenn auch verzerrten Beitrag zur Wahrnehmung des Philosophen in der antiken Gesellschaft leistete. Die Komödie beeinflusste das öffentliche Bild von Sokrates und machte ihn zu einer umstrittenen Figur, die sowohl Bewunderung als auch Kritik auf sich zog, ein Bild, das später auch in der Anklage und Verurteilung des Philosophen eine Rolle spielte. Einfluss auf die Philosophie. Sokrates gilt als eine der zentralen Figuren in der Geschichte der westlichen Philosophie und wird oft als deren Begründer bezeichnet. Seine revolutionären Ansätze zur Philosophie und seine methodischen Innovationen prägten das Denken der antiken Welt und beeinflussten nicht nur seine Zeitgenossen, sondern auch viele nachfolgende Denker und philosophische Traditionen. Durch seine Philosophien und seine Methoden legte Sokrates die Grundlage für das, was später als westliche Philosophie bekannt wurde. Eine seiner bahnbrechendsten Leistungen war die Entwicklung einer neuen Herangehensweise an die Philosophie, die sich von der Naturphilosophie der Vorgänger, wie sie zum Beispiel bei Thales oder Heraklit zu finden war, unterschied. Während diese Denker versuchten, die Welt durch die Untersuchung der Natur und der physischen Phänomene zu verstehen, wandte sich Sokrates vor allem den Fragen des menschlichen Lebens, der Ethik und des richtigen Handelns zu. Er beschäftigte sich mit grundlegenden Fragen wie: Was ist Tugend? Was ist Gerechtigkeit? Wie führt man ein gutes Leben? Damit legte er den Grundstein für die Ethik als eigenes Teilgebiet der Philosophie. Sokrates' besondere Methode, Die sokratische Methode, oder auch Myeutik genannt, war ein weiteres wichtiges Element seines philosophischen Erbes. Anstatt, wie seine Vorgänger, abstrakte Theorien aufzustellen, suchte er den Dialog mit seinen Mitbürgern. Durch Fragen und Antworten brachte er seine Gesprächspartner dazu, ihre eigenen Annahmen und Überzeugungen zu hinterfragen. Sokrates verstand sich als Hebamme der Ideen, die er nicht selbst formulierte, sondern die er seinen Gesprächspartnern durch gezielte Fragen zur Selbstreflexion verhalf. Diese Methode der kritischen Hinterfragung und der Suche nach der Wahrheit durch Dialog beeinflusste viele nachfolgende Denker und wurde zu einem zentralen Bestandteil der westlichen philosophischen Tradition. Ein weiterer bedeutender Einfluss von Sokrates war seine Betonung der Selbsterkenntnis. Ein zentraler Satz von ihm lautet: Erkenne dich selbst. Diese Aufforderung zur Selbstreflexion ist bis heute ein wichtiger Bestandteil der Philosophie und hat zahlreiche Denker dazu angeregt, die Bedeutung des Individuums und seiner inneren Welt zu untersuchen. Die Suche nach Weisheit und die Fähigkeit, die eigenen Schwächen und Unwissenheit zu erkennen, wurden zu zentralen Zielen in der westlichen Denktradition. Sokrates' Einfluss auf die Philosophie lässt sich auch an den Denkerlinien ablesen, die unmittelbar nach ihm entstanden. Besonders seine Schüler, vor allem Platon, trugen maßgeblich dazu bei, seine Ideen weiterzuentwickeln und zu verbreiten. Platon gründete die Akademie in Athen, eine der ersten Institutionen der westlichen Philosophie, und viele seiner Dialoge drehen sich um Sokrates und seine Methoden. Platon selbst baute auf Sokrates Ethik und seinem Verständnis der Tugend auf und entwickelte seine eigenen Theorien zu Ideen und metaphysischen Fragen. In gewisser Weise kann man Platon als Sokrates größten Erben betrachten. Ein weiterer Schüler von Sokrates, Xenophon, trug ebenfalls zur Verbreitung seiner Philosophie bei, auch wenn sein Ansatz pragmatischer war als der von Platon. Xenophon verfasste mehrere Werke über Sokrates, in denen er ihn als einen praktischen Lehrer darstellt, der insbesondere im Bereich der Ethik und des öffentlichen Lebens als Vorbild diente. Sokrates' Philosophie beeinflusste nicht nur seine direkten Schüler, sondern auch die Philosophie der gesamten westlichen Tradition. Die ethische Philosophie wurde nachhaltig durch Sokrates' Betonung der Tugend und des richtigen Handelns geprägt. Der Dialog, die Suche nach der Wahrheit durch kritisches Nachdenken und die ethische Reflexion sind weiterhin grundlegende Bestandteile der westlichen philosophischen Praxis. Auch in der modernen Philosophie finden sich Spuren seiner Einflüsse, besonders in den Bereichen der Ethik, der politischen Philosophie und der Erkenntnistheorie. Schließlich sind Sokrates' Lehren und seine Methoden nicht nur für die antiken Denker von Bedeutung, sondern auch für die westliche Gesellschaft im Allgemeinen. Seine Philosophie beeinflusste die Entwicklung der Demokratie, da seine kritische Haltung gegenüber autoritären Strukturen und seine Betonung der Bedeutung der individuellen Meinung und der moralischen Verantwortung in einer Gemeinschaft das Verständnis von öffentlicher Debatte und Bürgerengagement prägten. Ethik des Handelns. Sokrates' Ethik des Handelns ist ein zentraler Bestandteil seiner Philosophie und wird besonders in seinen Gesprächen und in den Schriften seiner Schüler behandelt. Eine der bemerkenswertesten und tiefgründigsten Ansichten Sokrates war seine Überzeugung, dass es besser sei, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun. Diese Haltung steht im Einklang mit seiner ethischen Grundüberzeugung, dass die wahre Tugend im inneren Zustand des Menschen zu finden ist und dass das Handeln gemäß dieser Tugend das einzig wahre Ziel des Lebens ist. Für Sokrates war das Streben nach Tugend und Weisheit das höchste Ziel des Menschen. Er betrachtete das moralische Handeln nicht nur als eine soziale Verpflichtung, sondern als eine tiefere Verpflichtung gegenüber der eigenen Seele. Ein Leben, das Unrecht tut, beeinträchtigt nicht nur das Wohl der Gemeinschaft, sondern auch das eigene innere Wohlbefinden und das Streben nach der Wahrheit. In seinen Dialogen betont er, dass der Mensch, der Unrecht begeht, sich in einem Zustand der moralischen Verwirrung oder Unwissenheit befindet. Solche Taten bringen den Menschen von seiner wahren Natur und seinem inneren Ziel der Tugend weg. In diesem Zusammenhang argumentierte Sokrates, dass es für die Seele des Individuums besser sei, Unrecht zu erleiden, als selbst Unrecht zu tun. Wenn jemand einem anderen Unrecht tut, fügt er nicht nur dem anderen Schaden zu, sondern schädigt auch sich selbst, weil er seine eigene Tugend und Integrität verliert. Das Begehen von Unrecht führt zu einem Verlust des inneren Friedens und der moralischen Klarheit. Im Gegensatz dazu hat der, der Unrecht leidet, vielleicht physische oder äußere Schmerzen zu ertragen, aber er bleibt in seiner Seele unversehrt, wenn er moralisch richtig handelt und sich nicht von der Ungerechtigkeit beeinflussen lässt. Sokrates sah also das Erleiden von Unrecht nicht als moralische Niederlage, sondern als eine Möglichkeit, in der eigenen Tugend standhaft zu bleiben und sich nicht durch äußere Umstände korrumpieren zu lassen. Ein besonders prägnantes Beispiel für diese Haltung findet sich in Platons Apologie des Sokrates, in der Sokrates seine Verteidigung vor dem athenischen Gericht hält. Während des Prozesses, in dem ihm vorgeworfen wird, die Jugend zu verderben und die Götter zu missachten, bleibt Sokrates standhaft und weigert sich zu lügen oder sich zu entschuldigen, um sich vor einer Verurteilung zu retten. Stattdessen betont er, dass er lieber das Urteil der Götter akzeptieren und die Konsequenzen seiner Taten ertragen möchte, als seine Prinzipien und seine moralische Integrität aufzugeben. Für Sokrates ist es wichtiger, wahrhaftig zu sein und seinem ethischen Kodex treu zu bleiben, als sich durch ein falsches Verhalten der Gefahr zu entziehen. Diese Vorstellung, dass das Erlittene moralisch weniger schädlich ist als das Begehen von Unrecht, steht in starkem Kontrast zu den pragmatischen Auffassungen vieler Zeitgenossen, die dazu neigten, das Verhindern von Ungerechtigkeit durch eigenes Unrecht als legitimes Mittel zu sehen. Sokrates' Ethik geht einen anderen Weg. Er glaubt, dass ein gutes Leben nur dann geführt werden kann, wenn man sich strikt an das Moralische hält, unabhängig von den äußeren Umständen oder den persönlichen Verlusten, die damit verbunden sein könnten. Darüber hinaus lässt sich Sokrates' Überzeugung, dass es besser sei, Unrecht zu erleiden als Unrecht zu tun, als eine konsequente Fortführung seines Glaubens an die Unveränderlichkeit der moralischen Werte verstehen. Für ihn gab es keine Umstände, unter denen Unrecht moralisch gerechtfertigt wäre. Selbst wenn das Tun von Unrecht zu einem vorübergehenden Vorteil führen könnte, würde der langfristige Schaden für die eigene Seele und das moralische Leben diesen Gewinn aufwiegen. Sokrates' Ethik stellt die Idee eines inneren moralischen Gesetzes in den Vordergrund, das für ihn über den jeweiligen Umständen der äußeren Welt steht. Diese Haltung Sokrates hat nicht nur die Philosophie, sondern auch die Ethik in der westlichen Tradition nachhaltig beeinflusst. Seine Vorstellung von der Unverletzlichkeit der moralischen Integrität und der Wichtigkeit, in Übereinstimmung mit der eigenen inneren Tugend zu leben, hat viele spätere Denker beeinflusst. Darunter auch die Stoiker wie Epiktet und Seneca, die ähnliche Ideen über die Bedeutung der inneren Haltung gegenüber äußeren Umständen entwickelten. Sokrates' Prinzip, dass es besser sei, Unrecht zu erleiden als Unrecht zu tun, bleibt auch heute noch eine zentrale Frage in der Ethik. Sie fordert uns dazu auf, darüber nachzudenken, was wahre moralische Integrität bedeutet und wie wir in einer Welt leben können, die oft von Kompromissen und Ungerechtigkeiten geprägt ist. Es ist ein Aufruf, zu prüfen, inwieweit wir bereit sind, unseren moralischen Überzeugungen treu zu bleiben, auch wenn dies persönliche Opfer erfordert. Daimonion. Sokrates sprach Syaban häufig von einer inneren Stimme oder göttlichen Eingebung, die er als Daimonion bezeichnete. Diese mysteriöse Stimme war für Sokrates eine Art moralischer Führer, der ihm in wichtigen Entscheidungen den richtigen Weg zeigte. Das Daimonion war für ihn keine äußere Entität oder ein Gott im klassischen Sinne, sondern eher eine göttliche oder übernatürliche Kraft, die ihm in bestimmten Momenten des Lebens Hinweise gab, was er tun oder lassen sollte. Sokrates selbst stellte klar, dass diese Stimme nicht in Form einer direkten Anweisung oder eines Befehls sprach, sondern eher eine Form der inneren Warnung darstellte. In den meisten Fällen schien das Daimonion ihn von bestimmten Handlungen abzuhalten, insbesondere wenn er auf dem Punkt stand, etwas zu tun, das möglicherweise unethisch oder unangemessen gewesen wäre. Sokrates' Darstellungen in den Dialogen, insbesondere bei Platon, zeigen, dass er oft in moralischen Konflikten eine Entscheidung traf, die von dieser inneren Stimme beeinflusst war, die ihm half, den richtigen Weg zu erkennen. Ein berühmtes Beispiel für das Daimonion findet sich in Platons Apologie des Sokrates, wo Sokrates während seines Prozesses erwähnt, dass ihm diese göttliche Stimme in kritischen Momenten des Lebens stets geholfen habe, Entscheidungen zu treffen. Er erklärt, dass die Stimme in seiner Jugend auftrat und ihm von bestimmten Handlungen abriet. Insbesondere, so sagt er, hat ihm das Daimonion stets davon abgeraten, in die Politik zu gehen oder in bestimmten politischen Konflikten zu intervenieren, da er der Ansicht war, dass die politischen Entscheidungen der Zeit nicht im Einklang mit seiner moralischen und ethischen Philosophie standen. Das Daimonion wurde von Sokrates als eine Art göttlicher Eingebung verstanden, die ihn jedoch nicht dazu zwang, bestimmte Dinge zu tun, sondern eher als eine Art Warnung, die ihm signalisierte, wenn er von seinem moralischen Kompass abweichen könnte. Es handelte sich also weniger um eine traditionelle göttliche Offenbarung, sondern vielmehr um eine innere Stimme, die in Sokrates' Entscheidungsprozess integriert war und ihm half, im Einklang mit seiner eigenen Ethik zu handeln. Für Sokrates war das Daimonion ein sehr persönlicher Aspekt seiner Philosophie. Er stellte es nicht als etwas universell Erklärbares oder als eine Lehre dar, die für alle Menschen gleichermaßen zugänglich wäre. Vielmehr war es ein Hinweis darauf, dass auch er, der als Philosoph und Suchender nach Wahrheit galt, nicht vollständig von menschlicher Unwissenheit und Fehlbarkeit befreit war. Das Daimonion war eine Erinnerung daran, dass auch der weiseste Mensch nicht ohne äußere oder innere Unterstützung auskommt und dass es stets hilfreich ist, eine tiefere, vielleicht sogar übernatürliche Eingebung zu suchen, um moralische Entscheidungen zu treffen. Interessanterweise war das Daimonion auch ein zentraler Bestandteil der Erklärung von Sokrates' Handeln im Angesicht seines Prozesses und seiner Verurteilung. In Apologie des Sokrates beschreibt Sokrates seine Philosophie und die Gründe für seine Handlungen als eine Folge dieser göttlichen Eingebung. In einem entscheidenden Moment, als er vor die Wahl gestellt wurde, sich zu verteidigen oder eine andere Vorgehensweise zu wählen, erklärte Sokrates, dass seine innere Stimme, das Daimonion, ihm geraten habe, zu sprechen, wie er es tat, um weiterhin seiner moralischen Integrität treu zu bleiben. Die Idee des Daimonion war nicht nur ein Werkzeug für Sokrates, sondern hat auch die westliche Philosophie und das Verständnis von innerer Führung und moralischem Kompass stark beeinflusst. In späteren philosophischen und religiösen Traditionen taucht das Konzept einer inneren Stimme oder göttlichen Eingebung immer wieder auf, sei es in Form von Gewissen, göttlicher Vorsehung oder intuitiven Einsichten. Das Daimonion verkörpert also auch einen universellen menschlichen Drang, in moralischen Fragen auf eine tiefere Weisheit oder auf höhere Instanzen zurückzugreifen, die einem helfen, in komplexen, unsicheren Situationen zu entscheiden. In der antiken Welt war die Vorstellung, dass ein Individuum eine göttliche Eingebung oder eine innere Stimme empfängt, nicht ungewöhnlich. Zahlreiche Philosophen und Denker jener Zeit sprachen von solchen mystischen oder göttlichen Erfahrungen. Doch Sokrates' Betonung auf der praktischen Nutzung des Daimonion als moralische Leitlinie und die Tatsache, dass er diese Eingebung öffentlich und ohne Scham anerkannte, trugen dazu bei, dass dieses Konzept einen bleibenden Einfluss auf die westliche Denkweise und das Verständnis von Philosophie und Ethik hatte, Vermächtnis. Sokrates Leben und Tod haben eine tiefgreifende Bedeutung für die westliche Philosophie und symbolisieren in vielerlei Hinsicht die essentiellen Werte der Wahrheitssuche und des kritischen Denkens. Diese beiden Grundpfeiler seines Denkens sind bis heute von zentraler Bedeutung in der Philosophie und in der Art und Weise, wie wir die Welt und uns selbst hinterfragen. Sokrates war nicht nur ein Denker, sondern vor allem ein praktizierender Philosoph. Für ihn war Philosophie kein abstraktes, theoretisches Unterfangen, sondern eine tägliche Praxis, die durch ständiges Fragen und Hinterfragen von Überzeugungen und Annahmen geprägt war. Sokrates' unaufhörliche Suche nach Wahrheit und Weisheit, seine Bereitschaft, immer wieder von anderen zu lernen, und seine Fähigkeit, seine eigenen Meinungen ständig zu hinterfragen, machten ihn zu einem der ersten und bedeutendsten Vertreter des kritischen Denkens. Es war gerade diese unerschütterliche Hingabe an das kritische Hinterfragen von Wissen und etablierten Wahrheiten, die Sokrates zu einer ikonischen Figur in der Geschichte der Philosophie machten. Das zentrale Prinzip, das Sokrates in seiner Philosophie verkörperte, war das ständige Streben nach Wahrheit. Durch seine Methode des dialogischen Fragens, die sogenannte sokratische Methode, stellte er den Status quo in Frage und zog diejenigen, mit denen er sprach, dazu an, ihre eigenen Überzeugungen zu überprüfen. Sokrates zeigte auf, dass der Weg zur Wahrheit nicht durch das bloße Anhäufen von Wissen, sondern durch die ständige Selbstreflexion und die Bereitschaft, die eigenen Unwissenheiten zu erkennen, führt. In dieser Praxis lag seine Aufforderung an seine Mitmenschen, dass sie sich selbst besser kennenlernen und ihre eigenen inneren Widersprüche und Annahmen hinterfragen sollten. Diese Philosophie der kontinuierlichen Selbstprüfung und der Ablehnung des festen Glaubens an absolute Wahrheiten hat nicht nur die antiken Philosophen, sondern auch die gesamte westliche Denktradition geprägt. Sokrates' Tod, der ihn 399 vor Christus ereilte, stellte einen dramatischen Höhepunkt seines Lebens und seines philosophischen Vermächtnisses dar. Nach seiner Verurteilung durch das athenische Gericht, das ihn des Verführens der Jugend und der Missachtung der Götter beschuldigte, entschloss sich Sokrates, das Urteil zu akzeptieren, anstatt in das Exil zu fliehen oder seine Prinzipien zu verraten. Dieser Akt der Standhaftigkeit und seiner unerschütterlichen Hingabe an seine Überzeugungen zeigte der Welt, dass die Wahrheit und das moralische Handeln wichtiger sind als das Leben selbst. Für Sokrates war der Tod ein notwendiger Teil des Lebens, und er betrachtete seine Hinrichtung nicht als Ungerechtigkeit, sondern als eine Bestätigung seiner Philosophie, die das Streben nach Wahrheit und moralischer Integrität höher wertschätzte als das bloße Überleben. Seine Weigerung, sich dem Urteil zu entziehen, symbolisierte die höchste Form der Hingabe an die Wahrheit und die Prinzipien des kritischen Denkens. Sokrates' Vermächtnis lebt in den Dialogen Platons und Xenophons weiter und beeinflusst noch immer zahlreiche Denkrichtungen in der modernen Philosophie. Die von ihm entwickelte Methode des Dialogs und des kritischen Fragens ist bis heute eine der effektivsten Methoden, um in den tiefsten Fragen der Philosophie, Ethik und anderen Disziplinen voranzukommen. Sein Leben und Tod sind ein ewiges Symbol für den unerschütterlichen Glauben an die Bedeutung der Wahrheitssuche und die Pflicht, die eigenen Überzeugungen auf ihre Gültigkeit zu prüfen, selbst wenn dies bedeutet, gegen die Gesellschaft oder gegen die herrschenden Autoritäten zu kämpfen. Durch seine Philosophie und seine Haltung hat Sokrates den Weg für nachfolgende Generationen von Denkern bereitet, die die Bedeutung von kritischem Denken und die Suche nach Wahrheit als Grundlage für ein gutes Leben und eine gerechte Gesellschaft erkannt haben. In gewisser Weise fordert uns Sokrates auch heute noch dazu heraus, uns nicht mit oberflächlichem Wissen zufrieden zu geben und uns nicht durch die Normen und Überzeugungen der Gesellschaft leiten zu lassen, sondern selbstständig und unabhängig zu denken. Er ermutigt uns, die Wahrheit zu suchen, selbst wenn dieser Weg unbequem oder gefährlich erscheint. Sein Leben und Tod sind also mehr als nur historische Ereignisse. Sie sind ein lebendiges Beispiel für den Wert der Philosophie, die Bedeutung der inneren Integrität und die unaufhörliche Suche nach Wissen und Weisheit. In diesem Sinne bleibt Sokrates eine der bedeutendsten Figuren in der westlichen Geschichte, dessen Einfluss weit über seine Zeit hinausgeht und der auch heute noch die Art und Weise prägt, wie wir über uns selbst, die Welt und die Wahrheit nachdenken.